At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge Nerd und Kultur. Und wie üblich für diese Game of Thrones und House of the Dragon eigentlich Bonusfolgen, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Und ich habe ihm auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich mich sehr freue, dass er heute wieder da ist, weil das ist eine Tradition von mir. Ich glaube, ich habe mit Livestreaming zu Game of Thrones, also was ja auch schon so ein bisschen Richtung Podcast ging, es war eher was Hörenswertes als was Sehenswertes, habe ich, das war 5. Staffel rum, habe ich schon angefangen, auch mit Gästen zu arbeiten. Und ich glaube, ich habe in jeder Staffel Game of Thrones seitdem und in jetzt jeder Staffel House of the Dragon dich immer als Gast dabei gehabt, Jochen. Hi, Jochen.
Hi, Marco. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich weiß noch, dass wir sogar mal auf dem Messestand von der Gamescom gestreamt haben. Das muss 5. Staffel gewesen sein oder da, doch 5., glaube ich, weil da ging es um Stannis. Und der war ja später dann nicht mehr so relevant.
Auf dem Messestand, ich dachte, das war die 7. Staffel.
Ich weiß es gar nicht
mehr. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass ich sogar einer der damals noch umstrittensten Folgen sogar mehrere Besprechungen gegönnt habe. Es gab auch, glaube ich, eine Pause. Es gab eine Woche Pause wegen Feiertag oder so aus den USA. Und es war die Beyond the Wall-Folge. Der hat das auch hergegeben, dass man mit mehreren Leuten über die gleiche Folge redet, weil sie auch so unterschiedlich wahrgenommen wurde und auch so kritisch zu betrachten war. Weil das war das erste Mal, dass ich im Game of Thrones Fandom wirklich mitgekriegt habe, dass Leute massiv mit etwas nicht zufrieden waren. Vielleicht hast du deswegen an Stannis gedacht, weil Stannis war so der kleine Anfang und der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war tatsächlich das Sterben dieses einen Drachen. Und dann wurde dann viel über Zeitsprünge und was Kunst kann und was Kunst nicht kann diskutiert, wie Serien funktionieren. Und ich weiß, da gab es noch viel Aufruhr. Und deswegen muss das die 7. Staffel gewesen sein.
Ja, ist ja auch jetzt für House of the Dragon interessant. Wie schnell fliegen Drachen? Das ist eine Frage. Ich glaube, wenn die Serie einmal anfängt, sie tatsächlich vollumfassend zu beantworten, dann bringt die sich in Teufelsküche damit.
Ausgerechnet in der Folge wird das ja auch angesprochen. Einmal die Phrase betonen ja, Drachen können nicht überall sein, auch wenn Game of Thrones das gerne behauptet, aber es geht eben nicht. Und man sieht sogar in einer ganz kleinen Montage, nur für 10 Sekunden, den Sir Alfred Broom, den Rhaenyra gerade losgeschickt hat, um ihn eigentlich loszuwerden, den siehst du einfach nur reiten. Du siehst einfach nur, dass der losreitet und dass das dauern wird, bis der da durch den Wald ist und endlich bei Daemon. Die haben sich da wirklich so eine Sekunde genommen. Und der Kreis schließt sich jetzt auch ein bisschen. Weißt du noch, wer bei dieser Beyond the Wall-Folge zurückgekommen ist als Regisseur in die Welt von Game of Thrones? Der war zwischenzeitlich weg.
Nee, aber das
ist. Das war Alan Taylor, der auch Tor 2 gemacht hat oder diesen unsäglichen Terminator 5. Aber der war der Hauptregisseur der ersten 2 Staffeln Game of Thrones. Der wesentlichen Folgen, wenn man so möchte, so wie Baylor zum Beispiel. Und der ist mittlerweile, also er ist ja so eine HBO-Legende, darüber hatten wir in den anderen Folgen auch schon lange gesprochen. Der hat Sopranos mitgemacht, von Sex in the City bis Mad Men bis Boardwalk Empire, alles, was HBO zu bieten hatte. Und hat deswegen auch Game of Thrones mitverantwortet, so wie, glaube ich, sogar einige Regisseure aus dem Sopranos-Kosmos. Und Alan Taylor kam jetzt für House of the Dragon 2. Staffel zurück, als neuer Showrunner, als Ersatz für Miguel Sapochnik, der das vorher gemacht hat, der so Battle of the Bastards und sowas gemacht hat. Der ist ein bisschen burnt out, der ist komplett erschöpft, nachdem er jetzt 4 Jahre lang die großen Game of Thrones Folgen gemacht hat und auch eine neue Serie gestartet hat, hat er den Hut jetzt weitergereicht an den Charaktertypen bei der Game of Thrones Staffeln, an Alan Taylor. Und ich glaube auch deswegen fühlt sich diese Staffel so ein bisschen entschleunigt an. Also dass jetzt viel aufgebaut wurde und dann hast du diese Entladung in dieser 4. Folge in einer der bestbewerteten Game of Thrones Folgen überhaupt. Und du hast auch schon im Vorgespräch angedeutet, dass diese Folge ja im Vergleich dazu jetzt so ein bisschen, also katharsisch würde ich sagen. Du würdest, glaube ich, eher sagen, so schlafwandelnd.
Ein bisschen oder schnarchig, fand ich.
Schnarchig,
hast du ich habe tatsächlich, als dann das Ende kam, also man weiß ja bei der Game of Thrones und House of the Dragon Folge, spürt man ja sehr deutlich die Energie, wenn jetzt gleich die Credits laufen. Das sieht man einfach. Und als es passiert ist, war so, okay. Ja. Das war dann jetzt die Folge. Ich fand sie auch nicht schlecht, aber sie war halt dadurch, dass es so einen richtigen Banger gab in der davor, war es halt so ein bisschen stark zurückgenommen. Ich kann Leute auf jeden Fall verstehen, die sagen, es war ein bisschen langweilig. Ich fand es auch nicht unbedingt langweilig. Ich fand nur, das Pacing war im Vergleich zu der davor schon ein ganzes Stück runtergedreht.
Ich fand's auch erst so, okay, das war jetzt mal so, ist eigentlich auch hier wieder so Alan Taylor typisch. Das könnte jetzt eine Folge aus der zweiten Staffel Game of Thrones sein. Da passiert jetzt nichts Großartiges. Gleichzeitig wird sehr viel vorbereitet. Und wenn man weiß, in welche Richtung es gehen soll, wird sogar noch mehr vorbereitet, als man sich, glaube ich, denken könnte. Deswegen müssen wir auch hier reden. Deswegen umso passender, dass du ja studierter Historiker bist. Was Lore-Gespräche mit dir immer sehr interessant macht. Ich meine, es ist ja auch verrückt, in welchen Welten du überall zu Hause bist. Weißt du, damit ich nicht insane werde, bin ich bei Game of Thrones ganz gut zu Hause. Ich bin bei Star Wars sehr gut zu Hause. Aber dann hört's auch schon auf. Ich bin Herr-der-Ringe-Fan, aber ich kann dir so gut wie nichts über die Welt von Herr-der-Ringe erzählen. Also nicht, was viel mehr über die Filme und von mir aus jetzt auch die Serie hinausgeht. Aber gefühlt kann ich mit dir von Warhammer bis Warhammer 40k, kann ich alles mit dir besprechen. Und das ergibt heute besonders viel Sinn, weil ich finde, das ist eine Folge, in der es auch, ich hab's vorhin genannt, der Begriff The Power of the People, die Macht des Volkes, ist etwas, was hier, ich glaube, sogar erwähnt wird als Zitat, hatte ich es mir aufgeschrieben. Ich konnte es nur nicht mehr finden, als ich mal ein Video geschnitten habe, dass irgendjemand Power of the People gesagt hat. Oder ich habe das in einem Fieberwahn einfach so niedergeschrieben, weil das einfach mal im Kopf war. Aber das ist etwas, was hier, glaube ich, noch eine große Rolle spielen wird, weil da gibt's einfach historische Parallelen dazu. Allein schon, dass Tore geschlossen werden, damit Leute nicht über die Grenze gehen. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland nur zu gut kennen. Wann war das? Anfang der 60er Jahre, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, es ist genau diese Prinzipien und die Frage ist, wie mächtig ist das Volk und welche Rolle spielt es? Und so eröffnet ja auch die Folge. Ich meine, am Anfang hast du natürlich so diese Nachwehen von dem, was vorher passiert ist, also den Tanz der Drachen und jetzt sind die Leute erstmal emotional davon betroffen. Natürlich die Sea Snake, natürlich Rhaenyra, die ja quasi Rhaenys in den Tod geschickt hat, auch wenn Rhaenys das selber sich so ausgesucht hat, sogar zweimal, weil sie gesagt hat, sie geht dahin und weil sie sich gesagt hat, ich fliege dahin jetzt zurück. So. Aber das Wesentliche, was hier direkt am Anfang passiert, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was hier passiert, dass der Drachenkopf von Mileese durch King's Landing gezerrt wird. Und es wird ja auch in der Folge adressiert von Missaria. Es ist ein dunkles Omen, nennen es auch die Leute auf der Straße. Aber das zeigt den Leuten, dass Drachen ja doch keine Götter sind. Man kann sie töten.
Ja.
Und wenn, ich meine, du kennst es ja, womit rechtfertigt ein Monarch, dass er der König ist? Also, das ist jetzt ernst gemeint Frage. Wie würdest du es als Historiker beantworten?
Also, unterschiedliche Dinge. Zum einen natürlich durch seine Abstammung.
Mhm.
Das ist ja jetzt bei Aegon, ich glaube, das ist den meisten Leuten klar im Reich. Mhm. Das ist halt einfach der Sohn von Viserys. Mhm. Und es ist ja spezifisch auch der Sohn, weil es ist halt, also leider so, dass auch in der echten Welt, in den allermeisten Fällen, man dann halt gesagt hat, es muss natürlich der Sohn sein. Warum auch immer. Also, da gibt es natürlich Gründe dafür, aber das muss man jetzt nicht unbedingt ausarbeiten. Aber
ja, das müssen wir ausarbeiten. Das machen wir später, weil Alicent beißt ja dieses Motto in den Arsch.
Genau, das kommt später noch. Aber ja, also die Abstammung ist zum einen, dann kann man natürlich, also das Billigste wäre natürlich, dass man einfach sagt, durch bloße Macht. Aber das ist halt auch am brüchigsten. Und dann sieht man, dass es ganz oft, auch in der europäischen Geschichte, und es gibt es auch in ganz vielen anderen Teilen der Welt, also man sagt dann, ich nehme als Beispiel mal die Merowinger, das ist so Spätantike, das sind die quasi die Gründer des Frankenreichs, bevor dann die Franken zu Karl dem Großen und seiner Familie gekommen sind. Und die haben gesagt, hey, wir stammen von einem Seemonster ab. Also von so einem urmächtigen Leviathan des Meeres.
Aha.
Und das ist natürlich, das bedeutet ja was. Also natürlich wird niemand erwarten, dass sich jetzt irgendein Merowinger-König im Streit in ein Monster verwandelt. Mhm. Das funktioniert so nicht. Mhm. Aber allein, dass du sagen kannst, also wir sind zwar eure Könige oder Königin, aber wir sind gleichzeitig halt irgendwie abgehoben von der Welt. Was es auch gibt, ist ganz oft, ist, dass Leute sich irgendwelche Verbindungen, abstruseste Verbindungen nach Troja zurechtgelegt haben und dann gesagt haben, ja, aber irgendwas, der vierte Cousin von Aeneas, der ist hier vorbeigekommen und der war der Vater von dem.
Ja, und warum jetzt Troja? Wegen den Göttern und den Halbgöttern.
Genau, das ist so.
Darauf wollte ich hinaus.
Braucht immer irgendwo Monarchen. Götter.
Ja, im Prinzip ist ja diese Abstammungsgeschichte oder auch dieses, es ist ja von Gott gegeben. Deswegen muss ja der Papst quasi die Krone Napoleon auf den Kopf setzen, aber er nimmt sie sich und setzt sie selber auf den Kopf. Weil er über Gott steht in dem Moment. War das Napoleon? Bitte korrigiere mich jetzt.
Napoleon setzt sich selber die Krone auf.
Ja,
das ist aber generell ein Streitpunkt zwischen Kaisern und den Päpsten ist, ob der Kaiser sagt natürlich, Moment mal, es gibt niemanden zwischen Gott und mir, weil ich bin die weltliche Hand Gottes. Und der Papst sagt, es muss schon noch jemand interpretieren, wer jetzt von Gott auserwählt ist. Und das bin ich, denn ich bin der Stellvertreter von Christus. Und da gab es ja etliche Streitereien im Laufe der Geschichte drum. Aber ja, es ist wichtig, wer einem das aufsetzt und was hinter dem steht, der die Krone hält quasi. In dem Fall also Gott oder...
Umso passender, dass du gerade die Franken erwähnt hast, weil dieses Abstammen auch noch von einem Monster, das ist ja etwas, was die Targaryens ja auch quasi sagen, das Blut der Drachen fließt in ihnen. Und wenn man, ich kenne mich jetzt auch nicht so im Lore aus, aber das ist ja dieses, die sind ja anscheinend aus Blutmagie entstanden, die Drachen in Wirklichkeit. Also eigentlich ist es sogar andersrum, aus valyrischem Blut und Magie sind diese Drachen überhaupt erst geboren worden. Aber das ist etwas, was die Targaryens immer wieder betonen, dass sie quasi von Drachen abstammen. Also die Geschichte ist ähnlich. Und das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, weil die Rosenkriege das große Vorbild waren für George R. R. Martin. Und da geht's ja auch im Endeffekt darum, dass jemand, der in Frankreich im Exil gelebt hat, zurückkommt nach England, um sich den Thron zu holen.
Ja gut, aber bei den Rosenkriegen haben sie zumindest, hat keine Seite behauptet, dass irgendwie göttliche Hilfe auf ihrer Seite
ist. Das stimmt schon.
Die haben wirklich nur das, was ich zuerst gesagt habe, angeführt. Die haben gesagt, hier, guck mal, unsere Linie geht aber irgendwie gerader dahin. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn der Konflikt eskaliert, ist es dann auch meistens egal, weil sich dann oft erstmal die Person durchsetzt aus Option 2, die einfach die Macht hat, und die biegt sich das dann hin.
Genau. Und das schließt wieder jetzt den Kreis zu den Drachen, weil Macht ist Macht. Und diese Macht ist offensichtlich, die kann beschädigt werden. Und das ist etwas, das wird das Volk nie vergessen, was sie da gerade gesehen haben. Auch wenn man da sagen muss, der Drache ist ja nicht vom Himmel gefallen, der wurde von einem anderen Drachen angegriffen. Sie verkaufen es natürlich gute Kriegspropaganda, als Aegon hat ihn besiegt. Aber wenn dann er nicht selber siegend einreitet auf einem Drachen, dann also so blöd sind die Leute halt auch nicht. Zu Kristen Coles Verwunderung. Da mag ich ja sehr gerne die neue Rolle des Sir Gawain, Hightower, der wie eben der ganz klassische Ritter, der sieht ja auch wirklich aus wie Prince Charming, neben ihm herreitet und ihm das auch nochmal sagt, dass das natürlich die Leute verstehen.
Ja, das fand ich auch gut. Ich dachte mir in der Szene, also irgendwann hätte Kristen Cole ja mal seinen Soldaten sagen müssen, dass sie ein Paradegesicht aufsetzen müssen. Weil so wie die eingeritten sind und ich, also Sir Gawain hätte es ja zumindest verstehen müssen, weil er ja ausgebildeter Adliger ist und weiß, wie sowas funktioniert. Aber die reiten da ein und ziehen so ein Gesicht. Und also, na klar, es fehlt Aegon. Die Leute checken es schon. Aber wenn die Leute auch heimkommen von einem Sieg angeblich und die sehen aus, als ob die fast totgeprügelt wurden, das kauft einem doch keiner ab. Sie haben ja nicht mal wirklich, er hat nicht mal seine Soldaten dazu gebracht, dass sie das laut nochmal wiederholen, so Atreides-mäßig für Aegon oder sowas. Ja, also was will man da erwarten? Ich verstehe, dass er momentan so ein bisschen im PTSD-Modus ist, aber die Parade war echt scheiße, um es mal so zu sagen.
Ja, aber auch wieder hier natürlich passend zur Folge, zur Folge davor. Der Tanz der Drachen ist ja nichts Glorreiches. Das ist ja nicht der erste Tanz der Drachen. Der erste richtige Tanz der Drachen ist ja das Staffelfinale der ersten Staffel. Das Lucerys von Aemond getötet wird, auch wenn es versehentlich war. Aber hier ist ja schon so ein Punkt, dieses Versehen, das hat ja keiner mitgekriegt, keiner hat das gesehen. In den Büchern haben das die Leute auf Storm's End, auf den Mauern, von Weitem gesehen, dass diese Drachen gekämpft haben. Aber hier ist es jetzt so zum ersten Mal, diesen Tanz der Drachen, der ja wirklich noch mehr ein richtiger Tanz war und nicht so ein plötzliches Schnapp und einer ist weg, sondern hier haben die Drachen miteinander wie Raubvögel in der Luft gekämpft und sind gegen Boden gerauscht. Das haben alle gesehen. Das ist der Tanz der Drachen und das ist nichts Gutes. Das nee. Ist das ist der Anfang vom Ende, weil das ist ja auch keine Spoilerei. Wir haben alle Game of Thrones gesehen. Wir sehen, dass es da keine Drachen mehr gibt. Ja, wie könnte das wohl passiert sein? So, und das ist der Anfang davon. Und er zerrt auch noch diesen Kopf dann durch die Stadt. Übrigens, ich finde auch da wieder sehr schön. Ich kann es nur immer jedem empfehlen. Zu jeder Folge gibt es eine fast 20-minütige Bonus-Featurette auf der offiziellen YouTube-Seite Game of Thrones. Das heißt immer The House of Dragons Build, glaube ich. Und in dieser 20-minütigen Folge geht es auch sehr viel darum, dass sie die meisten Teile dieser Parade gedreht haben in Spanien, in einer Stadt, in der sie, glaube ich, auch erst seit dieser Staffel, vielleicht schon seit der ersten, aber nicht seit Game of Thrones, in Spanien immer diese Straßenszenen drehen. Und ich finde, es gibt einen Tell in dieser Folge, der mir beim Schnitt halt immer und immer wieder ins Gesicht gesprungen ist. Und zwar, weil das halt ja alles natürlich Altstadt ist und es darf nicht verändert werden, auch wenn sie nur in bestimmte Richtungen schießen. Weißt du, in dem Behind the Scenes sieht man, wenn sie die Kamera einmal in die andere Richtung drehen, siehst du da lauter LKWs mit der Ausrüstung. Ja. So, die können schon gar nicht in diese Richtung filmen. Und das sind normale Geschäfte und so. Und du darfst da nicht so viel verändern. Dieses Dress-up, wie man das bei Sets sagt. Überall in dieser Parade sind so Metallgeländer, an denen die Leute stehen. Das ist Metall.
Stimmt, und, die standen an Geländer und ich kann mich dran erinnern.
Die haben sie ein bisschen dressed up mit Verzierungen teilweise. Du siehst aber auch, dass die Verzierungen einen leicht anderen metallenen Ton haben. Das soll rostiger aussehen oder so. Aber ich glaube, die sind draufgeklebt, ist meine Vermutung, weil der Rest ist auch zu fein gearbeitet. Und natürlich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus wie du, im Mittelalter, vielleicht gab es ja auch Metallgeländer hier und da. Aber erstens sind die zu industriell gefertigt und zweitens wirkt es wie Verschwendung in der Sekunde. Es wirkt so wie, die hätten doch da Steine hingesetzt oder gar kein Geländer hingemacht. Das macht man heutzutage, damit niemand diese Treppe runterfällt. Aber damals gab es keine Sicherheit für die Leute. Das kann mir keiner erzählen. Das ist einfach diese echte spanische Stadt. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, aber ich wette, die wird jetzt genauso wie diese kroatische Stadt, wo sie so viel gedreht haben, so ein richtiges Tourismus-Domizil. Weil die haben da jetzt schon mehrmals gedreht und das ist jetzt wirklich so die House of the Dragon-Stadt.
Okay. Ja, also nee, Geländer gibt es schon, aber meistens baut man die erst auf, wenn man sie braucht. Weil also im Anführungszeichen echten Mittelalter waren die Leute sehr pragmatisch normalerweise und haben halt, also da erstens gab es einen viel größeren öffentlichen Raum. Also dieses mit vor meiner Wirtschaft darfst du aber nichts machen, weil das hier ist mein Biergarten oder so. Also das ist schon wirklich, der öffentliche Raum geht viel weiter, weil die Leute sich viel mehr Platz teilen quasi in der Welt. Und Geländer und so Tribünen und sowas hat man dann einfach halt gebaut, wenn man sie gebraucht hat, weil normalerweise war es tatsächlich einfach verschwendet, den Platz herzugeben zum einen und warum sollte man das Material die ganze Zeit da lagern? Also klar, kannst du es jetzt an irgendeinem, wenn der Rote Burgfried jetzt Geländer hätte überall, der hat ja auch an seinen Treppen wirklich schöne Steingemeißelte, aber das ist ja ein Gebäude, es soll ja auch ausdrücken, dass es für die Ewigkeit da steht, genauso wie das Herrschergeschlecht, das da drin wohnt. Aber so jetzt an irgendeiner Treppe von irgendeinem Haus runter, da brauchst du ja, also das würde dich ja nur behindern im Zweifelsfall. Also wenn man mal so denkt an so klassische Händlerhäuser, die dann oben sogar noch quasi im obersten Geschoss so einen Kran haben, mit dem man Sachen reinladen kann, da war einfach viel los. Und da hat man, im Zweifelsfall würde ich jetzt sagen, es mag ein Gegenbeispiel auch geben, hast du eher darauf geachtet, dass es da praktikabel zugeht und nicht, dass du irgend so ein schönes gusseisernes Gelände dahin gemacht hast, weil steht ja auch nicht sonst immer die ganze Nachbarschaft da und schaut sich eine Parade an.
Der Rote Burgfried in der Serie, der ist schon wieder Set, aber halt optisch angepasst. Also die haben das so gemacht, dass wenn du aus dem Roten Burgfried rausgehst, der ist halt sehr rot vom Stein her. Und dann gibt es so einen Übergang zu Sandfarben und der passt wieder zu dieser spanischen Stadt, sodass du quasi nahtlos im Schnitt von dem einen Set, von der Location zum Set gehen kannst. Und das Set wurde jetzt auch größer, das gab's schon in der ersten Staffel, glaube ich, in Roten Burgfried. Aber der wurde jetzt nochmal erweitert, davor gibt's auch mehr. Und es ist über den Winter gewithert, also so vom Wetter bearbeitet, so dass es noch echter aussieht. Und das hatten sie jetzt nicht thematisiert in dem Video, aber man sieht die 3D-Renderings von dem Production-Designer. Der zeigt da kurz was auf dem Tablet oder so. Und du siehst die 3D-Renderings und da ist mir aufgefallen, das Set, das sie haben für den Roten Burgfrieden, das dann so runtergeht, dass man jetzt immer wieder sieht, weil die Leute immer wieder da hochlaufen in dieser zweiten Staffel. Genau auf der anderen Seite der Mauer ist der Hafen von Driftmark. Das ist ein Riesenset. Ah, und du gehst nur einmal durchs Tor durch, dann bist du im Hafen und dann gibt's halt immer wieder diese Übergänge, dass zum Beispiel die Sea Snake auf das Schiff zugeht. In Wirklichkeit läuft da am Anfang, bevor er durch dieses Tor durchgeht, eigentlich durch das Set von King's Landing. Das fällt aber nicht auf, so ein bisschen anders gedresst, da werden ein paar andere Banner hingehangen und so, ein paar Fässer hingestellt, dass es wie Hafen aussieht. Dann läuft er da durch und dann ist er da auf der anderen Seite und da ist dann halt kein Wasser, sondern nur auch nur so ein Schiffsrumpf und sowas, und so ganz notdürftig. Also es ist extrem cool gemacht, dieses Jahr mit den Sets. Und man merkt es auch, dass wie bei einer klassischen Serie, wie bei Rome und so weiter, wie bei Sachen, wo Alan Taylor als Showrunner schon, nicht als Showrunner, als Regisseur gearbeitet hat, dass sehr viel immer an den gleichen Sets gedreht wird und gemacht wird. Und dadurch kommt auch, glaube ich, dieses Serienfeeling. Es sind ein bisschen weniger Montagen, es ist ein bisschen weniger Ort, also vor allem Zeitsprünge, Und jetzt hast du so, wie man es aus klassischen Serien kennt, dass immer wieder an die gleichen Locations zurückgekehrt wird und da nochmal ein wichtiger Dialog stattfindet, bevor es weitergeht. Und das ist so, das ist genau diese Folge, das ist genau dieses Gefühl. Man springt hier nur von Set zu Set, das du schon kennst. Einen Funfact möchte ich noch droppen, weil das hier ja gezeigt wurde, diese Halle von Corlys Velaryon. Die war eines der größten Sets in der ersten Staffel und das haben sie abgebaut. Ich vermute, eines von diesen Dragonstone, diese Library in Dragonstone, die ist so ähnlich von der Struktur her. Ich vermute, dass das dieser Raum ist, dass sie das umgebaut haben, weil sie dieses Set brauchten. Aber sie brauchten jetzt für diese Folge halt ihn trauernd auf seinem Thron sitzend und später sitzt er da nochmal und guckt sich die Hand an, diese Nadel an. Und die haben das so gelöst, bevor sie das Set abgebaut haben, haben sie alles abfotografiert und 3D gerendert, also alles eingespeichert, so wie es war. Und haben den nur den Thron hingestellt, so ein bisschen Vorbau hingestellt, ein paar Stufen, ein paar Gegenstände und der Rest ist Bluescreen. Das ist getrackter Bluescreen. Alles, was du in dieser Szene um ihn herum siehst, ist nicht echt. Ich glaube, die Fenster haben sie teilweise hingestellt, um da mit der Lampe durchzuleuchten, damit es echt aussieht. Und selbst wenn man das weiß, nach diesem Making-of, ich habe die Szene jetzt noch dreimal gesehen, du siehst es nicht, dass das nicht mehr echt ist. Das war schockierend für mich, wie gut das gemacht war.
Mir ist nur einmal irgendwann aufgefallen, ich glaube dann später, wir kommen ja noch zu Damon, als man den Drachen hinter dem Reiter sieht, da war es schon, okay, das ist jetzt sehr blurry, da ist im Hintergrund dieser der CGI-Drache. Da war es schon erkennbar, dass da nicht wirklich ein Drache im Hintergrund steht, nicht mal irgendwas. Ich fand zu dem Set mit dem Roten Burgfried ganz cool, dass man jetzt mehr vom Roten Burgfried sieht, weil man hat ihn ja schon in Game of Thrones gesehen und der zieht sich ja eigentlich relativ lang diesen Hügel runter. Und in House of the Dragon generell sieht man ja ganz oft diesen einen Vorhof. Und jetzt sieht man halt mehr, weil man sieht ja auch Szenen, in denen Alicent einfach so zwischen Leuten rumläuft. Und natürlich kann das nicht in der Stadt sein, weil Alicent würde nicht allein durch die Stadt gehen, einfach so. Das heißt, es muss jetzt so ein Labyrinth würde ich es nicht nennen, aber es muss ein System geben aus mehreren vorgelagerten Höfen. Das sieht man ja auch, als der Wagen in dem Aegon drin liegt, diese unglaublich hässliche Kiste. Der wird ja irgendwann umgeleitet und wenn es keine von diesen Vorhöfen gehen würde, wären die Leute ja sofort misstrauisch. Warum kommt denn jetzt dieser Lumpenwagen in die Burg?
Dieser Lumpenwagen. Ja, stimmt. Es erinnert mich jetzt gerade, jetzt wo du sagst, an zwei Städte, in denen ich mir die Burg quasi auf dem Hügel angeschaut habe. Das eine war Nürnberg. Das ist natürlich sehr mittelalterlich, die Innenstadt. Und wo es noch größer und beeindruckender war, in dem Fall war es in Budapest. Da habe ich mal so einen Städtetrip gemacht. Und da ist auch so ein ganz großes Burggelände, ein bewohntes Gelände, auch mit so Seitengassen, ist halt quasi auf einem Berg. Da muss man erstmal hoch. Ja. Und so ähnlich ist das jetzt wie bei dem Burgfried, genau wie du sagst. Es ist sehr viel immersiver geworden.
Ja, Prag hat es ja auch. Das liegt ja einfach daran, dass es ja im Zweifelsfall muss es ja so funktionieren, dass wenn die Stadt durch irgendeinen, nehmen wir mal an, einen Aufstand verloren geht, dass man nicht direkt an den Fensterscheiben vom Wohnzimmer den wütenden Mob hat, sondern
Aufstand in der Stadt, interessant.
Ja, es kann alles passieren. Ich meine, vielleicht ist es nicht so gut, unzufriedene Leute einfach festzuhalten.
Einzusperren? Ja. Ja, es ist nie eine gute Idee. Es wird ja auch schön personifiziert durch Hugh Hammer, durch diese neue Figur, die ja, das hatten wir so ein bisschen kritisiert an der zweiten Folge, dass diese neuen, ich nenne sie mal die Small-Folk-Figuren, die Vertreter des einfachen Volkes, so wie der Ulf und jetzt Hugh, aber auch Misaria oder jetzt diese Elinda und die Diana, was jetzt auf einmal ganz viele Figuren, die nicht in diesem Hochadel sind, wobei Elinda streng genommen aus dem adligen Haus abgestellt ist als Hofdame.
Ja, muss sie ja. Also.
Ja. Aber sie wirkt ja nicht so. Also sie wird auch in der Folge angeschrien von Rhaenyra, wenn du dich erinnerst. Die kommt kurz rein. Ja. Und da fragt man sich ja als jemand, der sich immer auch mit dem Drehbuchprozess so ein bisschen auseinandersetzt, warum ist das jetzt drin? So. Also normalerweise in Serien und Filmen, du siehst fast nie, wie Leute Türen aufsperren und sowas. Gerade so in Sitcoms macht man das nicht, weil das stört. Das stört, dass die Leute Zeit brauchen, um die Tür aufzumachen, dass jemand klingeln muss und so weiter. Die Leute können immer reinlaufen. So gerade so Seinfeld oder irgendeine andere Friends. Du kannst fast jedes Sitcom nehmen, die Leute laufen immer einfach rein. Man nimmt Abkürzungen, damit der Fluss nicht gestört wird. Und hier wird der Dialog eigentlich dadurch gestört, dass Elinda reinkommt und sagt, es ist Essen fertig. Oder ich glaube, sie hat Rhaenyra gefragt, wann sie Abendessen haben möchte.
Genau.
Und dann wird sie wirklich angeschrien von Rhaenyra. Und das ist halt so bezeichnend einer Folge, wo es ja auch darum geht, dass du als Frau in der Führungsposition von den Männern nicht ernst genommen wirst. Und sowohl Rhaenyra als auch Alicent schmecken ja so ein bisschen dann auch die eigene Medizin, weil klar, die Geschlechterrollen benachteiligen sie eindeutig. Aber dann hast du auch genau diesen Anschreimoment, wo es ja auch darum geht, dass das höhere Volk ja das niedere auch so behandelt. Selbst eine Rhaenyra, eine Daenerys hätte das nicht gemacht. Die hätte jetzt nicht ihre Diener angeschrien. Rhaenyra schon. Und das finde ich ja nochmal einen großen Unterschied dann zu dem, was 170 Jahre später passiert in Game of Thrones.
Das zeigt auch ganz gut übrigens den Unterschied zwischen fast jeder Mann, den man sieht, ist ja ein Sir. Also außer er ist jetzt wirklich aus dem niederen Volk. Aber das bedeutet ja nicht, also für uns sind Ritter ja, weil wir keine Ritter mehr haben, was Besonderes. Aber für Leute in Westeros sind Ritter nichts Besonderes. Und Ritter haben ja, es gibt ja sogar einen Unterschied zwischen Landed Knights, also jemand, der wirklich Land hat, oder irgend so einem Heckenritter. Oder der halt nur am Hof von jemandem lebt. Und das sieht man jetzt halt auch an ihrer Kammerzofe. Es gibt schon sehr starke Abstufungen zwischen dem Hochadel, und das sind ganz, ganz, ganz wenige Leute, und dann dem höheren Adel, ich meine im Rat von allen Königen, das ist ja höherer Adel. Die könntest du auch zum Beispiel Tywin Lannister, den darfst du nicht einfach so beleidigen, selbst wenn du der König bist. So funktioniert das nicht. Aber wenn dann ein einfacher Sir, der vielleicht Tywin Lannister dient, irgendwas macht, gnade den die Götter, wenn der sich irgendwie falsch verhält, also gegenüber seinem Herrn oder dem König, dann ist es halt, da gibt es dann eigentlich kaum noch Abstufungen zwischen, wie weit unten stehst du. Aber natürlich würde ein Sir wiederum, hätte am Tor sich vermutlich Gehör verschaffen können und sagen können, dass er hier raus möchte. Und die Wache hätte nicht einfach mit dem Knüppel auf ihn drauf gedroschen.
Und da sind wir wieder bei dem Spiel mit Macht, weil zu Macht gehört auch, dass du dir nicht anmerken lässt, dass die Macht brüchig ist. Das hat jetzt Sir Criston Cole von Anfang an verkackt, das ist uns klar. Aber im selben Atemzug wird ja auch, ich habe es Aegons Kiste genannt, Aegons Kiste wird durch die Stadt gezerrt, und das fällt natürlich nicht auf. Ja, das ist eine Kiste mit ein paar Löchern, mit Lumpen drüber, da achtet keiner drauf, aber natürlich das trainierte Auge des Zuschauers sieht sofort, ja, die Kingsguard läuft die ganze Zeit daneben her. Und Aemond guckt drauf, Alicent guckt drauf, und wird dann durchgetragen, wie ich es das letzte Mal in der Art in Episode 3, Rache der Sith, gesehen habe, als der Imperator das, was von Darth Vader übrig ist, zu den Druiden bringt. Das sieht doch genau so aus. Und das finde ich auch eine sehr effektive Szene, weil da wird wieder nicht geredet, das ist auch so eine große Stärke von House of Dragon, du hast nur Musik, du hast langsame Montagen, die Kiste wird aufgemacht, jedem ist klar, was da drin ist. Aber um auch wirklich es dem Letzten klar zu machen, und also stiller Vorbote, wird dann das unbeschädigte valyrische Schwert Blackfyre rausgezogen. Und das ist auch deswegen besonders, weil Blackfyre das Schwert schon von Aegon the Conqueror war. Und jetzt eben von Aragorn dem Zweiten. Und es ist unbeschädigt, weil es valyrischer Stahl ist. Und valyrischer Stahl schmilzt nicht sofort durch Drachenfeuer. Ich weiß nicht, ob es da einen Siedepunkt gibt, wo es dann doch irgendwie schmilzt. Aber du kannst mit Drachenfeuer auf ein valyrisches Schwert oder auf valyrische Rüstung schießen. Und es brennt nicht sofort, oder schmilzt sofort. Und das ist ein Unterschied zur Buchvorlage. In der Buchvorlage hat Aragorn der Zweite eine normale Stahlrüstung an. Und durch das Drachenfeuer verschmilzt die Rüstung in Teilen mit seinem Körper. Also unlösbar. Und hier haben sie aber etabliert, dass die Rüstung aus dem valyrischen Stahl ist, weil sie ist die Rüstung von Aragorn the Conqueror. Also schmilzt sie nicht fest, aber sie ist halt schon so fest gewachsen. Ja. Sie ist fest gewachsen und sie muss abgezogen werden. Sie haben es in dem Inside haben sie es auch erklärt, dass sie sich das Verbrennungen vorgestellt haben, dass die Rüstung so heiß wird, dass sie diese Verbrennungen verursacht. Also dass es nicht das Feuer eigentlich ist, was du siehst, was diese Wunden verursacht hat, sondern es ist halt da, wo der Helm drauf war, da, wo die Platten drauf waren. Da hat sich das durch die Hitze, hat das die Haut beschädigt. Und deswegen konnten sie jetzt hier abmachen. Und das war wirklich wieder eine sehr effektive, eklige, ja. Sich sehr echt anfühlende Szene. Ja.
Dachte ich mir übrigens auch. Also zum einen, sie müssten irgendwann anfangen, mal Maester mitzunehmen aufs Feld, damit man sowas vor Ort machen kann. Aber ja, wenn du, weil man sieht es ja auch bei Feuerwehrleuten, also modernen Feuerwehrleuten, man kann ja durchaus Dinge so gestalten, dass Feuer, wenn das nur, wenn die Flamme nur so drüber geht, dass es zwar unangenehm ist, aber halt nicht super gefährlich. Aber wenn jetzt mein T-Shirt, das bestimmt zu, weiß ich nicht, wie viel Prozent aus synthetischen Stoffen besteht, anfangen würde zu brennen, wären die schlimmsten Wunden auch da, wo es einfach an mir festklebt und weiter brennt. Und das muss ja ganz eklig gewesen sein für Aragorn, weil die Rüstung kühlt ja auch nicht sofort ab. Das heißt, der liegt da und ist sowieso schon dem Tode nahe und dann ist er noch eingehüllt in diese, also im Grunde wie in so einem Römertopf liegt er die ganze Zeit drin. Und wird weiter gegart, während man ihn durch die Gegend karrt.
Das war das letzte Bild, was wir ihn gesehen haben. Weißt du noch, man sieht gerade so seine Nasenspitze, die zeigen ja bewusst nicht so viel, aber alles dampft noch. Und da war der Kampf schon seit Minuten vorbei. Eben ist da unten schon rumgelaufen, er ist schon längst gelandet, hat verdächtigerweise das Schwert gezückert, obwohl weit und breit kein Feind war. Und ist so erst so im Einstecken, als der Criston Cole seinen Namen ruft, als er beobachtet wurde.
Er wollte nur den König schützen, das wissen wir doch.
Ja. Wir hatten die Diskussion auch beim letzten Podcast, das ist ja immer noch ein Schlachtfeld, da kann man schon mit gezücktem Schwert rumlaufen, aber es ist natürlich ein sehr verdächtiger Moment, also auch ein Moment, in dem wo du merkst, dass Criston Cole langsam an Aemon zweifelt. Und auch hier wieder, ich mag die nonverbale Bildsprache dieser Serie, auch wie Alicent, sie guckt ihren eigenen Sohn an, den, ich wiederhole es nochmal, 16-jährigen Aemon Targaryen, also zumindest in der Vorlage, hier scheint er, finde ich, ist er nicht nur älter dargestellt, sondern auch gespielt. Sie schaut ihn an, sie weiß, was los ist. Und sie schaut den Dolch an, der Dolch, der Symbol der Macht, der ja quasi von dem einen zum anderen übergangen ist, auch unbeschädigt von der ganzen Geschichte, hat den unbeschädigten Dolch gleich eingesteckt am Ende der Folge und hat ihn jetzt an seiner Seite und jeder weiß, wofür dieser Dolch steht, dass die Macht schon übergeben ist. Da mussten sie gar nicht den also klar gab es dieses Council-Meeting noch und Alison hat gedacht, die Vernunft wird siegen. Da hat sie sich natürlich getäuscht. Das soziale Geflecht hat gesiegt, nämlich, dass Frauen da einfach nicht so hoch angesehen sind wie Männer. Damit hast du schon verloren. Das ist ja auch, jedes Argument war egal. Wobei ich glaube, man könnte gute Argumente für Aemond machen, unabhängig von Abstammung und Geschlecht.
Ja,
also ich fand es eigentlich ganz beeindruckend, wie er die Kugel reingesetzt hat und sofort, okay, wir machen das, das und das. Und dann beendet er das Meeting mit, ihr habt jetzt alle eure Tasks, morgen beim ersten Morgenlicht reden wir weiter und kann jetzt jemand endlich diese Ratcatcher runterschneiden.
Ja, das dachte ich mir also auch.
Also den Credit gebe ich Aemond.
Das dachte ich mir auch, weil Rhaenyra beschwert sich ja in der gleichen Folge drüber, dass wenn sie ein Sohn gewesen wäre, hätte sie an der Waffe ausbilden lassen. Und wenn man über Alicent und Rhaenyra spricht, das sind ja schon super privilegierte Frauen in ihrer Welt. Also die sind extrem gebildet. Die haben im Vergleich zu anderen Frauen natürlich bis zu gewissen Grad die gleiche politische Bildung wie Männer. Also die kennen auch alle Adelshäuser, die kennen die Geschichte, die können mehrere Sprachen, wenn es nötig ist. Also das Adlige sind ja hoch ausgebildete Leute in solchen Szenarien. Aber ich dachte mir auch, als Rhaenyra sich beschwert, warum das es so ungerecht ist. Also auf der einen Seite ist es ungerecht, klar. Aber es macht schon einen Unterschied, wenn man noch nie eine Waffe geführt hat oder zum Beispiel auch noch nie auf einem Turnier war, auch wenn Turniere nur simulierte Gewalt sind. Ob du jetzt, wenn du zum Beispiel in die Situation kommst, wenn Amon auf diesem Schlachtfeld jemandem begegnet wäre, hätte er zumindest in seinem Kopf durch sein Training mehrere Szenarien gehabt, was tue ich jetzt? Aber jemand, der nicht ausgebildet ist, der hat halt keine dieser Szenarien. Und das ist ja auch der Grund, warum sie dem Meister zum Beispiel in der Folge zuvor, warum sie so verächtlich über ihn machen. Ich fand es auch ein bisschen ungerecht als Historiker, weil er hat ja der Großmeister hat ja vermutlich sehr viele von diesen Kettengliedern. Der wird auch eine für Kriegsführung dabei sein. Aber er ist halt nie dabei. Und es gibt schon einen entscheidenden Unterschied, ob man weiß, wie Alexander der Große seine Schlachten gewonnen hat oder ob man jemals Teil von einer Schlacht war, weil man ja auch nicht weiß, ob man vielleicht plötzlich von Panik ergriffen wird und abhaut. Mhm. Und wenn das dem König passiert, dann bricht die Hölle los, weil wieso sollten die normalen Soldaten für dich kämpfen, wenn du wegrennst?
Da hatte Rhaenyra aber ein gutes Totschlagargument dagegen, nämlich dieses, es gab 80 Jahre Frieden, ihr habt alle keinen Krieg gesehen. Das mag stimmen, stimmt aber nicht ganz für das, was wir in der Serie gesehen haben, weil der Krieg an den Stepstones geht über lange Zeit. Viele haben ihn mitgekämpft. Rhaenys sagt auch von ihrem Drachen, dass er battle-proven ist. Mhm. Ich glaube, lore-technisch stimmt das gar nicht. So wie die Serie es darstellt, könnte aber, wäre es auch absurd, wenn Melisse und Rhaenys nicht zusammen mit, also für ihren Ehemann, für Corlys, in diesem Krieg auch mitgekämpft hätten. Wäre ja absurd.
Ja.
Wenn der da sein Leben riskiert, halbtot aus dem Wasser gezogen wird und sie zu Hause sitzt und Tee trinkt. Das kann man sich bei Rhaenys ja nicht vorstellen. Ja. Also es wird impliziert, dass auch der Drache Krieg gesehen hat. Also die Leute haben Krieg gesehen.
Und man sieht ja sogar an der Geschichte mit den Brackens und den Blackwoods, da wird niemals eine Frau wird da mitgekämpft haben. Es gibt weibliche Lords, die man auch in der Folge in der fünften sieht. Aber normalerweise kämpfen Frauen ja auch nicht in diesen territorialen Fehdestreitigkeiten mit. Und das ist tatsächlich das, was ich meinte, auch ein Turnier. Das bereitet dich einfach darauf vor. Das ist nicht perfekt, die Vorbereitung, aber es muss bei dir Klick machen, wenn jemand mit einem Schwert auf dich zukommt. Und wenn du das noch nie erlebt hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du einfach stirbst. Mhm. Und selbst wenn jemand wirklich nicht so arg gut trainiert ist mit dem Schwert, der wird in seinem Muskelgedächtnis ein paar Dinge haben, die seine Überlebenswahrscheinlichkeit um die und die Prozentpunkte erhöhen. Und das hat Rhaenyra halt gar nicht und Alicent ja erst recht nicht, weil die ist ja noch weniger als kämpferische Frau erzogen worden.
Wobei da jetzt natürlich die Frage ist, wie sehr das Führen eines Schwertes jetzt wichtig ist für die strategischen Entscheidungen.
Nee, das natürlich nicht. Aber da muss man auch sich, glaube ich, mal ein bisschen. Also ich glaube, man kann das besser machen, wenn man schon mal an der Front war und sich mit Soldaten und so unterhalten hat, weil man durchaus weiß, wo sind die Schwierigkeiten. Das kann man alles theoretisch machen. Das ist ja auch, was der Meister könnte, höchstwahrscheinlich. Aber man sieht es in Game of Thrones beispielsweise, wenn Stannis mit auf dem Schiff ist und mit seinen Leuten anlandet, ist davon auszugehen, dass er zum einen nicht komplett dumm in irgendwas reinrennt, wo sie alle sterben, weil das dann wird er auch sterben. Und er scheint ja zu wissen, was er da tut. Und die Leute um ihn rum erkennen auch, dass er weiß, was er tut. Und wenn man nur hinten steht, ist es schwieriger, dass man die Art von Beziehung zu den Soldaten hat. Und das schlägt sich ja dann auch auf die Moral nieder.
Ja, am Ende wahrscheinlich schon. Aber hier auch, Cole hat ein sehr gutes Argument wieder gegen Alicent gehabt, dass, wie er es genannt hat, in seinem PTSD-Sprech jetzt in dem Fall, das ist jetzt ein Krieg der Drachen und ein Drachenreiter sollte sie anführen. Das hat Aemon tatsächlich in dem Fall Alicent natürlich voraus. Und wenn jetzt Aegon keinen Mist gebaut hätte, hätte auch alles wunderbar geklappt.
Ja, definitiv.
Muss man auch sagen. Selbst durch die herabstürzenden Drachen und was die ja alles an Kollateralschaden gemacht haben, sind noch mehr eigene Leute gestorben, als hätten sterben müssen, wenn Aegon nicht sein ich scheiße jetzt auf alles und stoß diesen Krug vom Tisch und genauso agiere ich jetzt im Kampf, wenn er das nicht gemacht hätte. Umgekehrt ist natürlich, wäre es vielleicht auch besser ausgegangen, wenn Aemon nicht seinen Bruder abgefackelt hätte. So, das ist
vielleicht.
Hier die Rhaenys-Darstellerin, Eve Best hat das ja so beschrieben, die zwei sind ja diejenigen, die auch Dracarys rufen und sie macht das nicht. Sie ist umsichtig in diesem Kampf und die beiden sind es nicht. Die sind wie junge, wilde Männer, das, was sie beschrieben hat, schon in der ersten Folge, über die Turnierritter. wie hat sie gesagt, with hands full of steel and balls full of seed, die jetzt sich beweisen wollen.
Ja.
Und sie ist aber battle-proven und sie ganz anders. So, und das hatte sie einfach voraus. Man kann ja auch nur auch hier wieder festhalten, hätte auf Jaehaerys Rhaenys als Königin gefolgt, hätten wir, glaube ich, immer noch eine Zeit des Friedens und eine Herrschaft der Drachen. Und die ist jetzt im Beginn zu fallen.
Kann man drüber diskutieren. Es gibt gute Punkte, warum man sagen kann, dass wenn auf jemanden, der sehr stark ist, aber im Frieden seine Herrschaft beendet hat, dass es relativ egal ist, wen du da hinsetzt. Und man muss ja, das hat ja auch Otto Hightower jetzt in der zweiten Staffel schon festgestellt, man muss Viserys ja sein sehr konziliantes Regieren vor, also muss man ja ihm zugutehalten, weil im Grunde sagt so dieses, ich glaube Machiavelli hat es mal gesagt, auf einen starken Herrscher kann im Grunde kommen, wer will, solange er kein Tyrann ist. Wenn auf einen schwachen Herrscher noch ein schwacher Herrscher kommt, dann ist wirklich was los. Und jetzt ist in dem Fall bei House of the Dragon sind es halt auf einmal zwei Herrscher und beide sind nicht sonderlich stark und wir sehen, wohin das führt.
Ja, das ist auch wieder wahr. Interessant finde ich auch, wenn wir schon bei Erbschaftsreihenfolgen sind, dass Corlys in seiner Trauer eigentlich auch gerne hätte, dass Baelor quasi eine neue, die Lady of the Driftmark wird. Und ich mag diesen Spruch, den sie sagt, I'm fire and blood und du brauchst jemanden, der salt and sea ist.
Mhm.
Das ist sehr schön gesagt von ihr. Und auch sehr selbstreferenziell. Ich meine, es ist ja auch so typisch House of Dragon. Da sind die Leute ja so eindeutig mit ihren Frisuren und mit ihren Klamotten. Und sie steht halt in Targaryen-Klamotten da, in schwarz und rot ja. Und mit den weißen Haaren. Natürlich ist sie nicht einfach Salt and Sea.
Nee.
Sie ist eigentlich genau wie Jaehaerys. Naja gut, weil Jaehaerys ist wegen den Haaren auch nochmal anders. Aber Jaehaerys wäre umgekehrt, wenn er jetzt nicht der nächste Thronerbe wäre und er auch nicht damit beschäftigt wäre, der nächste Regent zu sein, wie ja auch die Folge heißt im Englischen, Regent. Mhm. Im Deutschen heißt sie Prinzregent, hier heißt sie Regent, was neutraler ist, weil Prinzregent kann hier ja eigentlich nur eine Person beschreiben, aber Regent beschreibt sehr viele Personen, die gerne der Regent wären. Und Jace wäre gerne der nächste Regent. Er benimmt sich und spricht auch wie ein Targaryen die ganze Zeit. Und wenn überhaupt, ist ja auch nur Targaryen-Blut in ihm drin, weil, wie wir alle ahnen und Corlys es nur nicht wahrhaben will, obwohl er es auch besser weiß, so viel Sea-Snake-Blut ist nicht in ihm.
Ja, man sieht ja auch, also sie muss ja mit dem Drachen gekommen sein, weil sie relativ flott ist. Mhm. Und das Gespräch, was sie führen, findet vor dem in der Restaurierung befindlichen Flaggschiff von Corlys statt. Und Corlys hat ja auch keinen eigenen Drachen. Also er ist ja, obwohl ihm seine Abstammung das ermöglichen würde, hat er keinen. Mhm. Und ich glaube auch, dass, da sind wir wieder bei dem, man kann in der Theorie wissen, wie es funktioniert. Ich glaube, dass jemand, der selber segeln kann und Erfahrung im Umgang mit Schiffen hat, vermutlich, selbst wenn er nicht anwesend ist und einfach nur die Befehle abzeichnet oder Dinge plant mit seinen Kapitänen, mehr Ahnung hat, wie man eine Seeblockade aufrechterhält, als jemand, der als Hauptbetätigungsfeld das Drachenreiten hat. Weil es ist ja auch einfach ein ganz visuelles Ding. Wenn ich mich 5 Meter über dem Meer befinde, sehe ich ja auch komplett anders auf die Welt, als wenn ich 300 Meter über dem Meer bin.
Das finde ich sogar zufälligerweise sehr passend zur Serie. Wir haben offensichtlich, das hat die Folge davor ja angedeutet, weil Rhaenys es sofort klar war, und aufgrund der Hautfarben muss man ja schon fast sagen, no shit, Sherlock. Natürlich befindet sich offensichtlich ein Bastard von Corlys Velaryon auf seinem Schiff, der sehr, sehr erfahren ist.
Ja.
Und ihm gehen langsam die Erben aus. So, also das ist ein Foreshadowing, das ist so in your face seit der letzten Folge, da spoilern wir jetzt auch nichts. Und das können wir auch genauso einfach mal stehen lassen. Aber du hast auch gerade was gesagt, das mit dieser Abstammung. Das ist etwas, das ist das zweite Ding, was die Machterhalt hier gerade ein bisschen aufweicht. Das eine ist, dass die Drachen getötet werden können. Das, was den einfachen Leuten schon gar nicht klar war. Bisher sind die Drachen aus Altersschwäche gestorben. Muss man ja auch mal sagen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Idee von Jaehaerys und von Rhaenyra, dass ja auch jemand mit verwässerten Herkunft, Targaryen-Herkunft, ja eventuell auch in der Lage wäre, einen Drachen zu reiten. Weil eigentlich haben sie ja nur das gemacht, was Viserys ja auch gepredigt hat. dieses, die Kontrolle über Trachten ist ja nur eine Illusion. Und Rhaenyra sagt es ja auch ganz offen, das ist eine Illusion, die wir dem Volk verkaufen. Wir sagen, das können die natürlich nur Targaryen, aber ganz ehrlich, wissen wir das überhaupt so genau?
Ja, das
also, ist. Also, wir sehen ja auch, dass Targaryen-Blut, Rhaena, es wird ja angesprochen, sie hat ja schon versucht, die Drachen zu besteigen und es ging nicht. Sie wäre dabei beinahe gestorben und sie werden es nicht nochmal riskieren. Aber es gibt noch sehr viele andere in diesem adligen, kreisförmigen Stammbaum, die da noch reinpassen könnten.
Wobei, dir muss man ja sagen, also die sind ja nicht eigentlich Teil des Kreises, dieses größeren
Zirkels. Nicht des Kreises, aber des Baumes.
Das ist so der ausgefranste Rand, was da lebt. Ja, es gibt ja auch in der, also wir haben sie jetzt nicht gesehen in House of the Dragon, aber es gibt ja in der Lore auch tatsächlich wilde Drachen. Mhm. Und wenn es so einfach wäre, wie die valyrischen Geschichtsschreiber und die Targaryen-Geschichtsschreiber sagen, dann wäre es ja gar kein Problem. Mhm. Warum müsste dann überhaupt ein Erbe darauf warten, dass sein Drache groß wird? Weil dann könnte ja jeder x-beliebige hingehen und den Kannibalen zähmen. Mhm. Oder sich direkt Vermithor schnappen. Mhm. Oder halt wie Aemond damals es mit Vhagar gemacht hat. Aber es muss ja, dieser Bond muss ja stattfinden. Mhm. Und der kann ja auch fürchterlich schief gehen.
Ja, aber stimmt nicht ganz, was du gesagt hast. Den einen wilden Drachen haben wir ja gesehen. Oder war, ist Vermithor wild? Ja oder nein?
Nee, Vermithor ist nicht wild. Vermithor ist der wild. Drache von Jaehaerys. Das ist der hat nur keinen neuen Reiter mehr bekommen.
Der älteste Drache nach Vhagar und er lebt auf der Insel. Aber ich weiß, er lebt auf der Insel und Daemon ist ja zu ihm gegangen. Das zählt dann nicht als wild, wenn er quasi ohne Reiter auf der Insel lebt einfach.
Nee, ich glaube, wild zählt, sind wirklich nur die, die keinen Reiter anerkannt haben oder anerkennen. Und Vermithor lebt
also noch nie.
Noch nie. Und Vermithor lebt ja auch im Grunde immer noch in diesem größeren Kosmos, wo auch die Drachenwachen rumlaufen.
Okay, das gehört noch zu deren Dragon Pit quasi.
Ja, ich glaube, das heißt Dragonmont oder sowas. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber es gibt auf Dragonstone, das ist ja nicht so klein, wie es oft aussieht in der Serie, gibt es ja diesen Komplex von Höhlen an diesem Berg dran. Und da sind ja diese valyrisch sprechenden Wachen. Weil ich denke nicht, dass Vermithor, der kann wahrscheinlich selber jagen, aber der ist es ja auch gewohnt, gefüttert zu werden, höchstwahrscheinlich.
Die haben übrigens für Dragonstone und ich glaube auch für die Riverlands in Wales gedreht. Also der Raum sieht jetzt auch ein bisschen weiter aus, also auch neue Locations, glaube ich, damit Dragonstone ein bisschen größer wirkt, als es bisher gewirkt hat. Gerade in Game of Thrones wirkt es ja sehr klein. Jetzt auch in die ersten Staffeln House of Dragon wirkt es sehr klein. Und jetzt hast du auf einmal so weite Landschaftsaufnahmen, dass Leute so lange Straßen entlang gehen und so, dass du nicht nur noch diese eine Treppe hast, wo du denkst, okay, also ich meine, das war ja auch, es war, glaube ich, in Irland, dieses Kloster oder was das war, wo diese lange Treppe hinführt, wo sie das ja noch gedreht haben in Game of Thrones. Und House of Dragon haben sie das dann mit The Volume gemacht, damit die Brücke ein bisschen breiter ist, weil da gab es ja diesen Standoff. Und jetzt drehen sie da sehr viel in Wales. Und deswegen hast du auch immer viel weitere Aufnahmen, die genauso gut in Herr der Ringe sein könnten. Das sieht, obwohl es so nah ist, so irgendwie so exotisch aus, weil da überall so viel Nebel ist und so, weil das einfach wunderschön aussieht. Es ist auch übrigens auch so ein Moment, in dem Daemon sich halt mit den Bracken unterhält und er sitzt ja am Anfang da auf diesem Drachen. Mhm. Und das ist ja auch on location da dann in Wales gedreht. Also er sitzt dann auch auf einem Kran, also auf dem Kran ist ein, ist dieses Ding draufgebaut, dieser Sattel, den immer alle benutzen, damit sie da so, damit er nicht ruhig sitzen kann, während er mit ihnen redet. Und sehr bezeichnend, und das hat auch Ryan Condal, der Creator der Serie, als einen seiner Lieblingsshots, glaube ich, in der Szene bezeichnet, dass er in voller Kriegsmontur auf diesem Stein danach sitzt. Schnitt, er sitzt auf diesem Stein. Also er ist so badass as fuck, der Bracken dreht sich um, ich choose fire, und reitet weg. Der Balls of Steel-Moment dieser Folge. Der Money-Shot mit dem Drachen hinter ihm. Wie heißt er nochmal? Kyrax?
Caraxes ähnlich. Heißt er.
Caraxes.
Ja, der Bloodworm. Blutwurm.
Ja. Ja. Oh, perfekt wegen dem langen. Es ist so geil eingefangen, das Design.
Der macht auch die schönsten Geräusche von allen. Den hört man immer. Die anderen Drachen haben so oftmals relativ generisches Schnauben. Aber Caraxes, der singt, als ob das so, als ob er eine ganze Horde Singvögel wäre. Man hört ihn immer so pfeifen und trillern.
Ja. Gerade in dieser Stepstone-Folge, wo er in der Nacht quasi da durch den von Leichen zerfledderten Strand da durchstackst, hörst du ihn auch die ganze Zeit. Er ist für mich ja so der Nazgul der Drachen. So ein bisschen. Gerade wenn dann auch Daemon drauf sitzt mit diesen Ringgeist-Handschuhen quasi schon. Das sieht auch wirklich genauso aus. Gibt so ein paar Shots. Könnte genauso gut der Hexenkönig sein. Als er noch ausgeritten ist nach diesem Streit mit Rhaenyra. Das hätte auch aus Herr der Ringe sein können. Ja, das ist schon sehr cool. Aber danach sitzt er halt auf diesem Stein. Also richtig auch tief und so ein bisschen gebrochen von der Situation, wie sich das gerade so ergeben hat. Und er sagt so schön, why are they so eager to die? Ja. Ich liebe alles daran. Die Comedy dahinter ist genial. Es gibt ja auch diesen King-Concert-Moment mit Sir Simon Strong.
What would you call me? Charakter übrigens.
King. Das dachte ich mir. Ich dachte mir sofort, das ist ein Jochen-Charakter. Ich liebe den auch. Der ist ja fantastisch.
Ja.
Eine perfekte Mischung auch aus Dekadenz des Adels und gleichzeitig jemand, der sehr auf sein eigenes Überleben aus ist. Es gibt ja auch da diesen Moment mit der Ente, Do you like the duck? Und so, also aus diesem Sigmund Freud-Traum rausgerissen wird. Oh. Ich sehe schon, hast du da Redebedarf?
Also, mal abgesehen davon, dass Daemon gerade militärisch wirklich, der ist ja immer schon eine Loose Cannon gewesen, aber dass er gerade die gesamte Kampagne der schwarzen Fraktion mehr oder weniger untergräbt und gefährdet, weil wenn man mal zurückblickt auf die letzte Folge, wenn Daemon einen stetigen Rabenverkehr halten würde mit den Verbündeten der Schwarzen, dann hätte ja Caraxes auch bei Krähenruh auftauchen können. Mhm. Das heißt, sie hätten noch jemanden mit einem sehr großen und sehr mächtigen Drachen, der sie verteidigen kann, sagen ja die Freys auch. Der muss ja dann aber auch hier sein, wenn wir angegriffen werden. Mhm. Und Daemon benimmt sich halt gerade so und er kümmert sich wirklich um, also in seinem Wahn da auf Harrenhal, er kümmert sich gleichzeitig sehr viel um Sachen und dann wieder ganz wenig. Mhm. Und man sieht ja in der Folge, wie fürchterlich das auf ihn zurückfällt, weil er möchte ja sehr clever sein und sagt dann noch dem Willem, ja, okay, es regeln wir jetzt mal anders, aber mehr sagt er auch nicht. Und was passiert dann? Ja, sie regeln es anders und sie regeln es mit unter den Bannern der Targaryens anders. Ja. Also, wenn er sich mal drum gekümmert hätte, anstatt immer nur in diesem Schloss rumzulaufen und ein bisschen Holz zu hacken und dann wieder in irgendwelche absoluten Wahnträume zu verfallen, dann hätte er das vermeiden können. Weil ich mag das gerade nicht, der ist so in der Schwebe zwischen sehr manischer Aktivität und absoluter Inaktivität.
Das wird immer mehr so zu meinem Highlight, dass er quasi seit 3 Folgen Luigis Menschen gefangen ist. Das sind auch so die geilsten Memes, die daraus entstehen, weil er da rumhängt und nichts zu tun hat. Oder auch nicht so richtig weiß, er macht auch nur Fehler. Es gibt, einer meiner Lieblingsmemes war John Travolta aus Pulp Fiction, wie er quasi durch Harrenhal läuft und so, hä, was ist hier los? Aber die haben seinen Hals ganz lang gemacht, so dass er aussieht wie Caraxes.
Also, er darf ja nichts tun.
Ja, es ist auch so ein selbstgewähltes Schicksal. Und dann kommt halt diese Alice Rivers dazu natürlich. Und Alice Rivers ist immer, ich sage immer vereinfacht, die Melisandre dieser Geschichte. Bisschen. Auch mit einem ähnlichen Gewicht, würde ich sagen, so ausblicken, was noch alles passieren könnte. Jetzt gibt's aber eine Sache, die lässt mich jetzt seit dieser Folge nicht mehr los. Da bin ich im Internet draufgestoßen, ich habe vorher nicht drauf geachtet. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie du darauf reagierst, weil es dir das nicht auch schon klar war. Man muss ja dazu sagen, es gibt halt eine Buchvorlage, die hast du bestimmt gelesen, Feuer im Blut. Ja, natürlich, kenne ich doch. Und ich meine, für die Welt von Westeros ist sie eine existierende historische Figur, die eine Rolle spielt, bei der es halt viele Mythen gibt, wie alt ist sie wirklich, verfügt sie über Magie oder nicht. All diese Dinge, die sich jetzt auch gerade ein Daemon Targaryen fragt, wenn er sie anschaut. Das Ding ist, in dieser Serie ist er der Einzige, der mit ihr redet.
Ah.
Ist dir das aufgefallen? Wenn man es einem sagt, you can't unsee it. Es gibt hier einen Moment, da ist er, also es ist eigentlich genau der Moment nach dem Muttertraum, dass er so reinblutet in das Essen, also weil die Ente so blutet und es tropft so ins Essen. Und da ist sie mit im Raum und stellt Sachen auf. Aber da hat er auch schon Baylor gesehen, die das gemacht hat und sie war es nicht. Und das ist halt. Also nicht Baylor, sorry, seine verstorbene Frau, Lena, glaube ich.
Genau, ne? Lena, genau, Leno ja. Und Lena.
Ja, und er ist der Einzige, der immer mit ihr redet. Und jetzt gibt's halt diesen Moment, auch nach dem Holzhacken, wo sie ihn verarztet und weggeht. Sie geht dann weg und er guckt ihr so hinterher. Und dann kommt Sir Simon Strong rein in den Raum und guckt dahin, wo er hinschaut.
Ja, das meinte ich nämlich.
Er guckt sie an. Er guckt sie an, aber er guckt auch nur dahin, wo Daemon gerade hinschaut. Es gibt andere Serie gerade, die jetzt gerade genau dasselbe macht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wie Leute, die es gerade nicht gucken. Aber da guckt auch, da redet ein Charakter mit einer Figur, die nicht da ist. Und er guckt dahin und alle anderen gucken dann auch so dahin. Moment mal, mit wem redet er da? So nach dem Motto ist es eigentlich. Und das ist der Gleichblick von Sir Simon. Und jetzt pass auf, er kommt dann rein, läuft in Richtung Kamera und redet mit Damon, ne? Er guckt auch so leicht irritiert zur Seite, geht dann zu Damon, guckt in die Kamera und redet, also guckt an der Kamera vorbei, aber redet mit Damon. Und sie verschwindet hinter ihm. Also in Wirklichkeit ist so, die Darstellerin steht einfach hinter ihm, aber so, dass sie verschwindet. Sie geht nicht aus dem Bild raus, sie geht nicht aus der Szene raus. Sie geht hinter ihn und verschwindet. Und als ich das gesehen habe, war ich wirklich so, oh shit. Ich meine, das muss jetzt nicht heißen, dass sie nicht existiert. Das ist jetzt nur eine wilde Fantheorie, bei der ich zu 50% sicher bin, dass sie nicht stimmt. Aber ich finde, die Serie gibt sich schon sehr viel Mühe darin, sie mystisch zu inszenieren.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja auch, also das haben wir ja öfter bei diesen Hexen, die kommen auch in Game of Thrones schon vor. Ich habe es jetzt nicht so aufgefasst, dass sie ein Hirngespinst ist, sondern ich habe Sir Simons Blick eher so aufgefasst. Warum redet er eigentlich mit dieser Frau, diesen Bastard? Mhm. Dadurch, dass sie ja von sich selber sagt, dass sie im Grunde eine Hexe ist, wird sie nicht sehr beliebt sein bei den Leuten, außer die brauchen irgendwas von ihr. Und sie sagt ja auch zwei Folgen, weiß nicht mehr wie lange davor, sie ist halt jetzt da, weil der Maester ja weg ist. Also ich glaube, selbst also Simon Strong würde sagen, ich mag diese Person vielleicht nicht besonders, ich brauche sie jetzt gerade und ich würde sie auch rausschmeißen, wenn wir wieder einen Maester hätten, weil die ist halt ein bisschen seltsam. Also die guckt immer so, die bezeichnet sich selber als Hexe. Das ist ja auch nicht gut für jemanden, wenn du quasi damit in Verbindung gebracht wirst, dass du dich mit Hexen umgibst. Mhm. Das kommt ja bei niemandem besonders gut an und ich glaube, deswegen ist so, also ich habe es so interpretiert, dass Sir Simon starke Zweifel kriegt daran, mit wem sich Damon umgibt, weil sowohl Willem Blackwood als auch Alice Rivers sind halt absolut kein guter Umgang. Der eine ist ein extrem schrecklicher Ritter und die andere ist im Grunde so ein sozialer, hat so einen Paria-Status, weil du willst halt nicht mit Hexen gesehen werden.
Ich will jetzt auch nicht, dass diese Fantheorie stimmt. Mir wäre lieber, sie ist eine existierende Person, weil ich glaube, es würde eher so eine gegenteilige Reaktion auslösen. Es ist keine Fight-Club-Reaktion, sondern eine, ach, ihr Motherfucker habt schon wieder eine Figur gestrichen, Reaktion. Ja, so nach dem Motto. Das kann gut deswegen sein. Aber es hilft, die Art, es so zu inszenieren, hilft, dass sie halt so, sie ist noch mysteriöser, als sie sowieso schon ist. So, Melisandre war halt immer dabei und immer an der Seite von Stannis und jeder wusste, man muss über Melisandre gehen, wenn man was von Stannis will. Und das hatten wir schon als Story, als jemand, der so viel Einfluss hatte. Und sie ist mehr so dieser subtile Einfluss. Ich verarzte kurz deine Hand, sag dir was, was dich zum Nachdenken bringt und geh wieder. Das finde ich eigentlich gerade eine sehr angenehme Art des Storytellings für eine Hexe in dieser Welt. Weil bisher mussten sie sich immer alle an Melisandre messen und das ist mal eine andere Idee. Das finde ich ganz cool. Aber jetzt hast du eine Überleitung geschaffen, nämlich Willem Blackwood. Willem Blackwood war ja der Junge aus der ersten Staffel. Man hat ihn schon als Kind morden sehen. Oder zumindest im Duell sich so verteidigen, dass der andere dabei stirbt. Ich bin jetzt nicht wirklich an dem Punkt angekommen, auch weil er jetzt diese Kriegsverbrechen begeht, bin ich mir jetzt wirklich sicher, okay, Willem Blackwood ist nicht nur Willem Blackwood, er ist der dramaturgische Ersatz für Benji Cott Blackwood, für Bloody Ben. Erinnerst du dich noch an Bloody Ben?
Also ich kenne ihn zumindest aus der Geschichte halt. Es ist ja, also die Blackwoods sind ja dafür bekannt, dass sie, also die Brackens und die Blackwoods sind ja beide, ich sage jetzt mal ganz hart, das sind richtige Arschgeigen oft.
Ja.
Aber so die Blackwoods sind ja meistens noch so die, die ein bisschen vernünftiger sind und die Brackens sind die, die immer mit der Faust auf den Tisch hauen. Ja, aber Benji Cott ist halt so, ja, man kriegt halt den Namen Bloody, kriegt man nicht umsonst. Weil in der Welt, in der Gewalt relativ normal ist, um Probleme zu lösen, muss man sich überlegen, wie viel Gewalt muss ich anhäufen auf einer virtuellen Skala, damit die Leute sagen, das ist aber Bloody. Also, das ist ja
Bloody Ben, der ist noch schlimmer als
die anderen. Wie Bloody muss man sein, wenn man zum Beispiel jetzt in Folge 4 diese Schlacht angeguckt hat? Für uns wären das alles ziemlich blutige Leute, aber für die Leute von Westeros bist du ja noch relativ normal, wenn du so bist. Aber wenn du dann Bloody Ben wirst, da muss ganz schön was aufgeschichtet werden, bis es passiert.
Und vor allem muss ein 11-jähriger Junge sein, der so ist schon. Und ich glaube, das ist halt etwas, die wollten nicht mit einem 11-Jährigen oder mit einem 12- oder 13-Jährigen, der den 11-Jährigen spielt, das machen oder haben keinen gefunden, ich weiß es nicht. Und haben sich jetzt als dramaturgischen Satz für Willem Blackwood entschieden. Und man hört es nicht in der Folge davor, man liest es aber im englischen Untertitel, auch nur im englischen, nicht im deutschen Untertitel, dass Benji Cott Blackwood erwähnt wird. Als er nämlich mit dem gerade von Alice Rivers dieses Getränk trinkende Damon, als er quasi zu sich kommt in so einer Sitzung mit Willem Blackwood, wo wir ihn kennenlernen, da redet er im Undeutlichen, aber im Untertitel lesbaren, sagt er, dass Benji Cott Blackwood noch nicht alt genug ist. Und so bis er alt genug ist, ist Willem Blackwood derjenige, der die Blackwoods anführt.
Ich glaube,
das ist das, was er sagt.
Ich glaube auch, dass mit dem, dass der Schauspieler sehr, dass der uns als sehr erwachsen vorkommt, also der könnte immer noch ein junger Erwachsener sein, aber man erkennt visuell deutlich, dass er erwachsen ist, funktioniert auch besser mit dem, was er seinen Leuten anleitet, was sie dort tun sollen, weil die sagen ja, die zünden an, die vergewaltigen, die morden und jetzt würde ich sagen, dass in einer grausamen Welt wie in Westeros für einen Elfjährigen der Gedanke an Vergewaltigung schon existiert, also der wird nicht, der wird wissen, dass ist halt leider Teil dieser Welt. Oder wenn er ein richtiger Psychopath ist, dann wird er sich vielleicht drüber freuen. Aber für uns funktioniert das halt nicht so. Aber jemand, der erwachsen ist und der auch ein eigenes Konzept von Sexualität hat, der weiß ja dann erst, dass so gewaltsame Sexualität auch eine Waffe ist. Weil das würde ein Kind ja nicht verstehen.
Das würde Bloody Ben auch nicht gerecht werden. Der wird ja erst so, wenn er eine Rüstung anzieht, habe ich mir angelesen. Also ein, wie es das Wiki so schön beschrieben hat, ein schüchterner, großer, schmaler Junge, der sensibel ist, aber sobald er eine Rüstung anhat und die Schlacht losgeht, rennt er da rein. Deswegen habe ich so Lust gehabt, einen Bloody Ben zu kriegen. Weißt du, da, dieser Lady Mormont-Geschichte. Ich weiß, dass Game of Thrones das kann, uns ein sympathisches Kind zu geben. Und das auch sich behaupten kann gegen Erwachsene. Und ich weiß, dass das bei 9 von 10 Kinderdarstellern nicht funktioniert. Weil es ist halt so ein Gamble, einen guten Schauspieler in so einem so jungen Wesen quasi zu finden. Aber ich wünschte, sie hätten ein bisschen diesen Gamble eingegangen. Aber du hast schon recht. Also so wie die Story jetzt erzählt ist, macht Willem Blackwood sogar mehr Sinn. Plus, sie haben es ja quasi schon vorbereitet. Mit dem Duell um Rhaenyras Hand.
Ja.
So, also an für sich ist er da schon drin. Was sie auch vorbereitet haben, ein bisschen sind ja diese Mother Issues, die wir von Damon gesehen haben. Ich glaube, da muss man ein bisschen Kontext geben. Also ich weiß noch, als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, was deine Gedanken waren, aber meine waren, wer ist das? Wer ist
ja,
das?
Wer
ist, mir oh auch. Mein Gott, ich ahne, worauf das hinausläuft. Ja. Ich warne, wer das sein soll. Und für mich war der Tell ein bisschen, dass sie aussieht. Also Alyssa heißt sie, glaube ich, ne? Alyssa Targaryen sieht aus wie Emma Arryn, die Frau von Viserys. Und das passt ja auch so gut zu House of the Dragon und Game of Thrones, dass die Mother-Issues so groß sind, dass jemand eine Frau heiratet, die aussieht wie die eigene Mutter. Also Emma Arryn und Alyssa Targaryen sehen sich sehr ähnlich, finde ich. Und man muss ja auch dazu sagen, auch an Daemon Targaryen, er muss sich ja vorstellen, wie sah denn meine Mutter aus? Weil er weiß es nicht. Mhm. Sie ist gestorben, da war er... Jetzt lass mich nicht lügen, 3 Jahre alt. 3 Jahre war er alt. Er ist mit ihr auf Melis schon geflogen, da war er 2 Wochen alt. Die hat ihn schon auf den Schoß gepackt und ist mit einem Drachen durch die Gegend und ihm. Deswegen, und das erwähnen sie auch in der Folge, war er so angefressen, als Rhaenys Melis bekommen hat und Melis nicht den Kopf quasi vor ihm geneigt hat, sondern er seinen eigenen Drachen hatte. Und Melis ist jetzt tot, also ich glaube, auch das ist so ein Auslöser, warum er jetzt wieder von seiner Mutter träumt. Weil jetzt ist das Letzte, was von seiner Mutter da ist, ist auch weg. Ich meine, die Serie hat nicht diese Verbindung aufgebaut. Aber sie macht jetzt im größeren Kontext macht das schon Sinn.
Ja.
Und auch noch eine kleine Erinnerung daran. Ich habe ja gesagt, sie hieß Emma Arryn, die Frau von Viserys. Die war halt eine Arryn von der Eyrie. Und wen sehen wir in dieser Folge zum ersten Mal? Ihre Nichte. Das ist Jane Arryn als Gastgeberin von Rhaenyra.
Oder wie ich.
Das möchte ich nur.
Gestern in der Folge, ich habe sie mir meiner Freundin anguckt und die meinte dann natürlich, warum sitzen da immer diese leicht verrückt wirkenden Frauen und herrschen über das Tal? Es sind immer die, kann man zu jeder beliebigen Zeit hingehen und dann sind es immer welche, in deren Gegenwart man sich sofort unwohl fühlt.
Ja, absolut. Das zieht sich so ein bisschen durch. Ja, auch ein bisschen klischeehaft. Ich glaube, das war schon Absicht, dass sie sehr an die andere erinnern soll, an die andere Lady Arryn. aus Game of Thrones. Ich glaube, das macht es mit dir, wenn du zu lange auf einem Schloss, auf einem Traumschloss, auf einem Berg lebst und dann auch noch dieses komische Moondor hast, um Leute da rauszuschubsen, wenn sie dir nicht das gefallen. Stimmt. Ich glaube, das macht das mit ein.
Zu der Muttersache übrigens noch, also ich finde, man kann sich das schon erklären, man kann sich das herleiten, wenn man dann die Hintergrundgeschichte weiß und so. Ich finde aber, das ist tatsächlich eine Szene, die hat natürlich weiter verstärkt, dass Dagon da irgendwie verrückt wird, langsam in Harrenhal. Da muss man sich schon, finde ich, als Zuschauer sehr viel reinfuchsen und sehr viel herbeikonstruieren, damit die Szene wirklich richtig gut funktioniert. Und deswegen fand ich die auch nicht so besonders toll.
Wie meinst du, dass man gut funktionieren?
Ja, dass es seine Mutter ist. Also man hat sehr schnell diese Vibes, dass es sich einfach falsch und ekelhaft anfühlt.
Ja, ja.
Und dann ist es auch noch seine Mutter. Aber seine Mutter hat ja generell, also die hat ja sonst keine große Rolle gespielt. Es ging sonst immer ging es bei Daemon und Viserys drum, dass die zwei Brüder nicht grün miteinander sind. Und natürlich muss Daemon eine Mutter gehabt haben, aber in der Geschichte ist jetzt nicht so, also für mich kam das nie so raus, dass da ein großer Aufbau wäre und die Mutter wäre irgendwie wichtig, weil die wird dann doch, also die, dass Viserys und Daemon Eltern haben, das wird dann schon sehr weit nach hinten gedrückt. Die sind halt einfach da.
Also ich habe es auch als stellvertretend für diesen Konflikt gesehen, dass also das, was für die junge Rhaenyra ja angesprochen hat in seiner Vision davor, in der Folge davor, eine seiner größten Ängste war ja in Wirklichkeit, und das ist der Moment, in dem er sie erst köpft, als sie sagt, dass Viserys sie mehr geliebt hat als ihn. Und das ist ja so etwas, das schleicht seit der ersten Folge ja mit, der Verdacht, den er nicht aussprechen will, dass ihm die Liebe seines Bruders unglaublich wichtig ist. Und jetzt in dem Traum mit der Mutter sagt sie nicht, dass er ihr Favorite ist?
Ja.
Also auch so ein Bruder-Konkurrenzdenken steckt auch noch mit drin. Also ich glaube, so nach und nach schälen wir halt diese Zwiebel Schicht für Schicht und gucken, wer Daemon Targaryen wirklich ist. Weil viele Sachen werden ja auch nie wirklich erklärt. Sie werden der Interpretation überlassen. Also ab der ersten Folge, ab diesem Moment mit diesem The Air for a Day. So, hat er es gesagt, ja oder nein? Und wenn er es gesagt hat, wie hat er es gemeint? Hat er sich lustig gemacht oder war das seine Art eines tragischen Trinkspruchs?
Ja.
Das werden wir nie erfahren. Und genauso werden wir nie erfahren, was er wirklich Blood and Cheese gesagt hat. Das war ja der Moment, wo die Folge wegschneidet. Und er erklärt sich Rhaenyra in einem Ehestreit, in dem er sowieso viel Unsinn redet. Ja, also ich habe denen doch eigentlich klare Instruktionen gegeben.
Ja,
so, er redet sich ja nur raus. Wir waren nicht dabei. Und so ist er ja. Er ist ja in Wirklichkeit das größte Mysterium der Figuren von allen. Bei den meisten anderen Figuren wissen wir, was sie tun und warum sie es tun. Und bei Daemon habe ich jetzt erst das Gefühl, dass wir durch die Visionen uns langsam dem wahren Ich von ihm nähern.
Ich glaube auch, dass, also es könnte auch sein, dass die Szene dazu da ist, auch dass sie sagt, du warst immer mein Lieblingssohn, dass er jetzt langsam, weil er hat ja angefangen als Mann und treuer Verbündeter von Rhaenyra, dann hat er sich mit ihr zerstritten, weil er zu eigenmächtig ist, das hat er schon immer gemacht. Und jetzt kam er ja dann aber auch an den Punkt, wo er sagt, pass auf, ich werde dort einmarschieren und ich werde der König sein und Rhaenyra kann dann meine Königin werden, das ist der beste Fall. Sie muss also zustimmen, sonst gibt es wahrscheinlich nochmal Krieg. Und dieses mit dem, du warst mein Lieblingssohn und dass er sich quasi für sich selber, weil die Dinge, die man in sich selber trägt, die Wertvorstellung, wie bin ich als Mensch, das ist ja mit am schwierigsten zu überwinden von allem. Und natürlich möchte er nicht, so, zumindest kam er mir in der ersten Staffel vor, er liebt Viserys schon so, dass er sein ganzes Vermächtnis nicht einfach in den Dreck ziehen will. Aber er muss, wenn er das doch machen will, weil er hat ja gleichzeitig diese unglaubliche Ambition, König zu werden. Und zwar von Anfang an, weil er ist ja, in seiner Welt ist Daemon schon der Beste der Targaryens. Dann muss er halt jetzt langsam anfangen, sich von Viserys zu lösen und zu sagen, gut, also es war eh nie der beste Bruder auf dem Thron. Wenn ich jetzt, das war so meine Interpretation, wenn ich länger drüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt den Thron an mich reiß, dann ist im Grunde die gute Ordnung wiederhergestellt. Und diese Anomalie, nämlich dass der Schwächling Viserys auf dem Thron saß, die ist dann wieder geheilt, weil ich es ja immer schon sein sollte.
Diesen Zwiespalt mit Viserys, den zeigen eigentlich auch die zwei Folgen davor noch mal ganz gut, durch zwei kleine Bemerkungen von ihm. Die eine ist, als Simon Strong ihn instruiert, wie es in den Riverlands gerade ist, und dass halt Grover Tully schwer krank ist und schwächelt, und die Riverlords, dass denen egal ist, was er sagt, weil was soll er schon tun? dann sagt er noch so in einem Nebensatz, die Lords sollten immer ihrem König folgen, egal, oder ihrem Herrscher folgen, egal wie es ihm gerade gesundheitlich geht. Und das ist ein eindeutiger Anspruch. Er guckt dabei auch weg, so in Gedanken. Er denkt an Viserys in der Sekunde. Die Leute hätten immer auf ihn hören sollen, egal wie es ihm geht. Sie hätten nicht den Respekt vor Viserys verlieren sollen, nur weil ihm das halbe Gesicht fehlt. So. Und das zeigt ja auch so ein bisschen Liebe, die er einfach für ihn hat. Eine Folge später redet er mit Oscar Tully. Und er sagt, Oscar Tully, er soll doch einfach den Grover Tully erlösen und ihm das Kissen ins Gesicht drücken. So, das ist aber, er redet über die gleiche Person. Er hat einmal diese Regrets und das, was er in Viserys liebt, und einmal, es ist aber besser für alle, wenn es hier schnell vorbei ist. Also, das ist einfach ein riesen Zwiespalt von Daemon. Der schwingt da die ganze Zeit hin und her.
Ja, er ist halt auch nicht. Daemon ist halt so hin und her gerissen zwischen der Art, was er sein möchte. Er möchte ja im Grunde, das sagt er auch in der ganzen ersten Staffel, er sieht sich ja schon als in einer Linie stehend mit Aegon, dem Eroberer, und den Drachenlords von Valyria. Und die machen ihre eigenen Regeln, und die scheißen drauf, was so niedergeborene Lords sagen. Mhm. Und dann sind die vielleicht Warden of the West. Wen interessiert es? Die haben keinen Drachen. Mhm. So, das ist ja so, wie sich Daemon oft geriert und warum er auch in so Schwierigkeiten kommt. Und gleichzeitig muss er ja aber auch damit klarkommen, dass er eben nicht in der Welt von Aegon, dem Eroberer, oder vom alten Valyria lebt. Und diese Leute, er hat Caraxes und mehr hat er momentan nicht. Und Harrenhal, aber Harrenhal ist ja eh eine Bruchbude. Und er braucht ja Menschen, die für ihn kämpfen. Und dann muss er sich auch so benehmen, dass sie für ihn kämpfen wollen. Er sagt das ja sogar in dem, als ihn Alice darauf hinweist, dass er Gräueltaten duldet, sagt er ja, aber wenn sie mir erstmal dienen, dann kann ich sie besser behandeln. Mhm. Und er ist halt momentan in diesem Zwiespalt gefangen zwischen, natürlich müssen die mir dienen, und wenn sie mir nicht dienen, dann nehme ich jedes Mittel, was recht ist, also nicht was recht ist, weil das ist sie ja gerade nicht, dann nehme ich jedes Mittel, damit sie mir dienen, und danach kann ich dann mich wieder verhalten wie jemand, der in der jetzigen Zeit lebt, und kann wieder so meinen Lords gegenüber ein bisschen milde sein und auch deren Stellung anerkennen, aber davor, bevor das passiert, möchte ich mit der unangefochtenen Autorität von einem valyrischen Drachenfürsten meine Probleme lösen. Und das ist halt, wo man ja auch dann sieht, als mitten in der Nacht die Lords kommen, da ist gerade der Clash. Denn die anderen sagen, nein, das ist nicht mehr, du bist nicht Aegon der Eroberer, dieses Land gehört uns und du bist zufällig Teil von der Herrscherfamilie, die darüber regiert.
Mhm. Und wir sagen dir auch ins Gesicht, dass wir wissen, dass du dieses Kind umbringen wolltest.
Ja.
Er sagt ja noch so königlich, I will have his tongue from the man who said that, ne? Dann musst du aber hier das halbe Königreich abschlachten, alle sagen das. So, das sagt einer der Lords zu ihm. Ins Gesicht. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist ein Konflikt. Ganz ehrlich, ich finde das gerade super spannend. Also ein traumwandelnden Daemon und der gerade versucht, das Problem im Nahen Osten zu lösen. So, das ist es ja quasi. Deswegen sitzt er ja so, also mit den Brackens und den Blackwoods. Deswegen sitzt er ja da entgeistert in voller Kriegsmontur auf einem fucking Stein. Wirklich so, ich weiß nicht, was hier los ist. Und das finde ich ein sehr, sehr symbolhaft für diese Folge, und das finde ich sehr viel spannender. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt den Eindruck, auch mit deiner Brandrede gerade für Daemon oder gegen Daemon, dass ich den Eindruck habe, dass diese Folge in Wirklichkeit gerade durch diese Layer sehr viel spannender ist, als es den Anschein macht.
Wenn man nochmal, es ist eine Folge, über die man sehr gut reden kann. Das muss man ihr auf jeden Fall zugute halten, weil es gibt natürlich Folgen, die deutlich mehr bieten, was jetzt so, ich sage jetzt mal, reine bloße Action ist. Aber über bloße Action, das hat halt so sein Limit, wie man sich darüber begeistern kann und oder sprechen. Da gehört jetzt aber natürlich nicht die Folge 4 dazu, denn das ist schon eher cleverere Action, würde ich sagen, oder war cleverere Action. Aber ja, die Folge 5 ist schon, es muss solche Folgen ja geben, denn es muss ja wie bei so einem Stellwerk bei der Bahn. Irgendwann muss man mal kurz dafür sorgen, dass alles richtig funktioniert. Und dann geht es erst weiter. Aber das Stellwerk an sich anzuschauen, ist auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend.
Ja, aber es war jetzt schön, dass wir beide darüber geredet haben. Jochen, wenn man nicht immer auf eine Staffel House of the Dragon oder Game of Thrones warten will, um deine Stimme zu hören, wo kann man sie denn noch gerade in der Podcast-Welt hören?
Also hören und sehen kann man mich beim Commander Kompass. Das ist ein Podcast, den ich mit zwei anderen Hosts mache und der dreht sich rund um, wie der Name sagt, Commander. Also es ist ein Format vom Magic the Gathering Sammelkartenspiel. Da gibt's Set-Reviews, wir unterhalten uns über Strategien, wie man zum Sieg kommt. Es geht ab und zu so um Tabuthemen, wie macht man anderen Leuten Ressourcen kaputt und sollte man das überhaupt machen?
Ja, wir haben gerade über Mutterträume geredet. Es gibt Tabuthemen wie macht man anderen Leuten die Länder kaputt?
Ja, das, auch in Commander gibt es Tabuthemen. Wie gesagt, wer sich so ein bisschen für Magic interessiert und vor allem für Commander, der ist beim Commander Kompass gut aufgehoben und ich glaube, das sind gar nicht mal so wenige Leute. Das ist ja im Grunde die Brettspielversion von dem Magic, das wir alle noch so aus der Schulzeit kennen, dass man einfach eins gegen eins spielt, sondern es ist ja viel mehr dieses Soziale, man sitzt zusammen, Game of Thrones mäßig, man bestimmt einen intrigiert. König. Genau, man intrigiert, man ist vielleicht das Opfer von Intrigen. Es ist einfach ein schönes Hobby.
Es ist genial. Sorry, es ist wirklich genial. Ja. Also ich war ja Magic-Spieler seit der Kindheit, seit der Schule.
Ich ja auch.
Als ich mit den anderen Nerds da saß und eins gegen eins gespielt habe, ganz normal. Und als vor ein paar Jahren Maurice mir dann gesagt hat, ich soll mal Commander ausprobieren, weil das ist das Magic-Format. Wann war das? 2016 rum? Irgendwie sowas?
Ja, ich glaube 2016, vielleicht? 2017, da haben wir beide irgendwann angefangen.
Das hat mein gesamtes Spieleleben verändert. Also Magic nimmt so eine große Rolle bei mir ein. Ich liebe das. Magic the Gathering im Commander-Modus ist für mich das beste Tabletop-Spiel der Welt. Kann man Tabletop sagen dann in dem Fall? Weil es auf dem Table
sagt man das. Ja, ich glaube, im weiteren Sinne kann man das durchaus sagen.
Von mir aus das straight beste Kartenspiel der Welt. Ist auch egal. Es macht unglaublich Spaß und der halbe Freundeskreis spielt damit. Wir sehen uns heute Abend leider nicht. Also im Anschluss an diesen Podcast, und wenn mein Video endlich live ist, also im Anschluss an der Aufnahme, ihr hört das ja ein bisschen später, gehe ich heute Abend tatsächlich mal wieder mit Leuten Magic spielen.
Ich bin auch sehr traurig.
Ich mache das mittlerweile einmal die Woche.
Ich kann heute nicht dabei sein und ich habe mir trotzdem schon gedacht, die Woche, Mist. Eigentlich hätte ich schon gern gespielt.
Und weil wir beide diese Liebe teilen zu Magic the Gathering, kann man natürlich auch eine Commander-Kompass-Folge finden, in der ich auch bin mit dir. Weißt du noch, was das Thema war? Ich meine, es war so Flavor oder sowas. Also, dass wir darüber geredet haben, warum ich zum Beispiel schwarz spiele und warum du eben nicht schwarz spielst.
Ja, ich glaube, es ging um Flavor. Es ist auch schon ein bisschen her. Wir haben inzwischen echt viele Folgen angesammelt. Also, du hast ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass ich mir sehr viel merken kann. Aber ich muss feststellen, dass ich mit nicht mehr so weit hin zu 40 auch immer öfter mal Platz freiräumen muss in meinem Kopf. Ich weiß also nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben, aber es war auf jeden Fall auch eine lange und sehr interessante Folge.
Ich sag ja auch immer, mein Gehirn ist, ich bin auch in dem Alter angekommen, mein Gehirn ist nur noch eine Festplatte. Da kommen neue Sachen drauf, aber alte werden auch dafür für immer verschwinden. Und das hat nicht nur Sherlock erfunden, diese Gleichnis, sondern sie sagt das auch schon seit Jahren. Aber das heißt, es gibt ja ein gutes Gegenmittel dazu. Ihr müsst Commander Kompass, egal ob auf Spotify oder sonst wo, einfach abonnieren. Und dann könnt ihr die Folgen durchwühlen und diese eine Folge finden, in der ich auch bin. Ein anderes Mittel fällt mir gar nicht ein. Wir könnten es jetzt auch raussuchen und auch im Nachhinein reinschneiden, aber das wird jetzt nicht passieren. Ihr klickt auf den Link, den ich in den Shownotes für euch hinterlasse, für den Commander Kompass und findet das selber raus. Ich weiß, dass es ein paar Jahre her ist und es ist eine Flavor-Folge auf jeden Fall, aber das Wort Flavor steckt, glaube ich, nicht im Titel. Das wird spannend, bis ihr das gefunden habt.
Das wird spannend. Wenn ihr allerdings bei der Suche auf irgendwas anderes stoßt und euch euer Gehirn den Tag sagt, ich bin vielleicht nicht so super fokussiert, und klickt einfach auf die erstbeste Folge, die euch spannend vorkommt, werdet ihr garantiert auch nicht enttäuscht werden.
Und es wird auch garantiert eine Folge geben, in der ihr erklärt, warum Commander so faszinierend ist. Du hast jetzt einen ganz kleinen Abriss gemacht, aber darüber könnte man Stunden reden, weil das ist ja auch das erfolgreichste Magic-Format. Das hat ja wirklich dafür gesorgt, dass dieses sowieso schon seit über 30 Jahren beliebte Sammelkartenspiel noch beliebter ist als jemals zuvor.
Ja, dass es bei Leuten angekommen ist, die halt nicht in diesem Raum sind. Wir alle kennen das Klischee von so Sammelkartenspielern, die ein bisschen undeodoriert da sitzen und ihre Karten kloppen. Aber Commander hat ja geholfen, dass man inzwischen einfach mit der Freundin und der Freundin von der Freundin zusammensitzt, weil man einfach sagen kann, ich bin jetzt nicht so super kriegerisch unterwegs, aber ein Eichhörnchendeck, Das spricht mich einfach an, mit Eichhörnchen in die Schlacht zu ziehen.
Das ist eine schöne Anspielung von dir, weil eine Freundin in meinem näheren Bekanntenkreis habe ich erst vor letztes Jahr zu Magic geführt, weil ich ihr ein Doctor Who Deck geschenkt habe, weil sie ein großer Doctor Who Fan ist. Und es gibt ja ein Universes Beyond Doctor Who Set. Und das hat sie zu Magic geführt. Und sie war in kürzester Zeit so weit, dass sie sich ein eigenes Eichhörnchen-Deck gebaut hat. Man kann es sich ungefähr so vorstellen, wie diese Rick-and-Morty-Folge, als Morty entdeckt, dass die Eichhörnchen ihn reden hören und die ihn umbringen wollen. Ungefähr so ist dieses Deck. Und wir lieben alles daran. So, also, Commander Kompass, ich verlinke es nochmal für euch. Jochen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war wie immer ein wunderbares Gespräch. Und wir sprechen uns spätestens in 2 Jahren wieder, wenn die 3. Staffel House of the Dragon kommt.
Ich freue mich drauf.
Aber nächstes Jahr kommt ja der Heckenritter.
Auf das freue ich mich auch.
Du hast ja das Wort schon fallen lassen.
Ja.
Also ich prophezeie, dass ich dich zumindest fragen werde. Und ich hoffe, du hast dann auch Zeit, dass wir darüber mal reden.
Es dürfte sich einrichten lassen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich gerade das interessant finde, dass man mal eher von unten auf die Gesellschaft und die Geschichte von Westeros guckt. Wie gesagt, Ritter sind nicht ganz unten, aber sie sind im Vergleich zu Rhaenyra und Alicent und Aegon II. Schon ein ganzes Stück weiter unten.
Also wenn es auch nicht der Tanz der Drachen ist, dann wird es wenigstens der Tanz der Magic-Karten sein, bei dem wir uns spätestens wiedersehen. Und dann bleibt mir nur, wie immer, zu verbleiben mit diesem Podcast Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.